Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato, hallo. Heute sprechen wir vor allem über Geschichte und darum, was aus ihr gemacht wird. Von der Geschichtsklitterung auf einer AfD-Veranstaltung hat man sich auf den NS-Widerstandskämpfer Graf von Stauffenberg als geistigen Verbündeten bezogen. Über die Geschichtsaufarbeitung. Seit dieser Woche lassen sich nun SS- und SA-Personalakten per Mausklick durchsuchen. Bis hin, und damit beginnen wir, zur Neuinterpretation von Geschichte. In diesem Fall einer fiktiven, fantastischen Geschichte. Christopher Nolans Die Odyssee kommt heute in die deutschen Kinos.
Odysseus. Erinnerst du dich nicht?
Ich erinnere mich an eine Frau, einen Sohn, Heimat.
Odysseus erinnert sich an seine Heimat und reist zurück nach Ithaka zu seiner Frau Penelope. In knapp 3 Stunden erleben wir, wofür Odysseus 10 Jahre benötigt. Wie Nolan das über 2000 Jahre alte Epos von Homer inszeniert, darüber spreche ich jetzt mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus. Katja, lass uns erstmal auf die Titelfigur schauen, gespielt von Matt Damon. Was für einen Odysseus präsentiert uns Christopher Nolan da?
Ja, wir bekommen da einen Odysseus, der ziemlich zwielichtig und ziemlich undurchschaubar ist. Und das liegt auch, aber nicht nur an Matt Damons Bart, der im Laufe des Films immer weißer und länger wird. Also man sieht da kaum die Züge des Odysseus dahinter. Und dieser Odysseus, daran lässt Nolan überhaupt keinen Zweifel, ist natürlich ein Krieger und Eroberer, aber eben auch ein gebrochener und heimatloser, ein verlorener Mensch. Und das ist jetzt aber keine Neuinterpretation. Er weint ja auch in Homers Originaltext an mehreren Stellen und ist verzweifelt und vermisst seine Frau und seine Heimat. Und Christopher Nolan schickt jetzt diesen Helden eben durch die Stationen und Prüfungen, die wir aus der Odyssee kennen. Also da ist der menschenfressende Zyklop, die Zauberin Kirke, die Nymphe Kalypso, die Odysseus ja jahrelang auf ihrer Insel festhält und so weiter. Und das Enttäuschende für mich war, jede dieser Stationen sieht auf relativ realistische Weise so aus, wie man sie sich vorstellt. Und auch die aufwendigen IMAX-Bilder ändern daran nichts. Ich hatte auch das Gefühl, dass die einzelnen Kapitel eigentlich in allzu ähnlich Licht haben, also in den Innenräumen gibt es immer wieder so die gleichen dunklen, leicht entsättigten Farben. Also mir sind jetzt nicht einzelne Bilder oder Szenen besonders im Gedächtnis geblieben.
Die Odyssee ist ja auch eine brutale Geschichte. Sie schließt an den 10-jährigen Trojanischen Krieg. Das ikonische Motiv des Trojanischen Pferds, daran muss man ja immer direkt denken, das ist ja auch ein Mittel gewesen für den brutalen Hinterhalt gegen die Trojaner. Welche Rolle spielen diese Topoi, also Krieg und Gewalt, in diesem Film?
Ja, die spielen natürlich eine große Rolle. Also die Schwertkämpfe zum Beispiel sind super choreografiert, die fand ich sehr überzeugend. Und die Gewalt insgesamt, und dafür war ich auch sehr dankbar, die ist auch nicht übermäßig ausgestellt. Also es gibt keine abgehackten Finger oder Köpfe, keine Blutfontänen. Und weil du das trojanische Pferd auch erwähnt hast, also gegen Ende gibt es eine Sequenz, in der wir den Überfall auf Troja aus Odysseus Perspektive erleben, nochmal als Erinnerung. Das Gemetzel, die wahllose Gewalt an Männern und Frauen und Kindern, das Niederbrennen einer ganzen Stadt. Und wir sehen, dass Athene, das ist die von Zendaya gespielte Beschützerin von Odysseus, also das ist eine Figur, die ihn auf der gesamten Reise begleitet und berät, dass diese Figur in Wahrheit der Geist einer jungen Frau ist, die in Troja abgeschlachtet wurde. Also die ist sozusagen der Geist seines schlechten Gewissens. Aber zur Gegenwart hin öffnet sich der Film allein durch diese Gewaltkritik, finde ich, trotzdem nicht. Was wir sehen, ist eine vom heutigen Blick leicht, wirklich nur leicht aufgemischte Antike in einem eher konventionellen Sandalenfilm.
Wir müssen einmal über das Staraufgebot sprechen. Das ist ja ein ziemlich renommiertes Ensemble. Also wir haben da Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson und noch viele mehr. Matt Damon haben wir schon erwähnt. Wie fügen diese Stars sich ein in diese Kulisse der griechischen Antike?
Das ist eigentlich fast das Interessanteste an Nolans Odyssee, weil zu sehen, wie unterschiedlich die Physiognomie, der Habitus, die Spielweise der Darstellerinnen in die Antike einfügen und wieder nicht. Also herausragend ist wirklich Anne Hathaway in der Rolle von Odysseus, Gattin Penelope, die hat eine fiebrige Verzweiflung, eine Wut, eine angespannte Ungeduld, wie sie da von Freiern umlagert und bedrängt und zur Hochzeit gedrängt wird. In den Körper sind wirklich 10 Jahre Warten eingeschrieben. Und gar nicht überzeugend ist zum Beispiel die arme Charlize Theron in der Rolle der Inselherrscherin Calypso, die ja den Odysseus, den Schiffbrüchigen, jahrelang auf ihrer Insel festhält. Wenn die dann mit weißem Gewand durch das Meerwasser wartet, dann sieht sie so ein bisschen aus, fand ich, wie ein Bond-Girl aus den 60ern, das am Strand vergessen wurde. Das war dann unfreiwillig komisch.
Sag uns doch noch zum Schluss, wird Christopher Nolan diesem Riesenstoff gerecht?
Ich finde ehrlich gesagt, er hat eigentlich den Wagenheber ein bisschen zu tief angesetzt an diesem großen, schweren Stoff, weil der Film, der dauert 3 Stunden, aber der fährt nicht richtig los, der geht nicht richtig los. Es fehlt wirklich ein Zugriff, eine Vision für die Odyssee und zwischendurch habe ich mich wirklich nach einer radikalen Modernisierung, nach einer Brechung, einer ästhetischen und visuellen Brechung gesehen, weil angesichts der Erwartungen und der Bugwellen, die diesem Film vorauseilen, bleibt er bei allem Aufwand doch dann erstaunlich bieder.
Der neue Blockbuster von Christopher Nolan, Die Odyssee, ist seit heute in den deutschen Kinos. Die Filmkritikerin Katja Nikodemus nur mäßig begeistert, eher weniger überzeugt. Von der Interpretation von Geschichte hin zur Geschichtsklitterung. Vorgestern gab es mal wieder, muss man leider sagen, einen fragwürdigen Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus bei der AfD. Auf einer Veranstaltung der Partei in Sachsen-Anhalt sagte der Kabarettist Uwe Steimle vorgestern, Zitat: Wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht. Zitat Ende. Das ist nicht das erste Mal, dass die AfD und ihr Umfeld das missglückte Attentat vom 20. Juli 1944 als historische Referenz bemühen. Über diese Vereinnahmung von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, und auch über diese Widerstandserzählung, die dahinter steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit der Historikerin Anke Hofstadt von der Hochschule Düsseldorf gesprochen. Sie habe ich gefragt, wie das denn zusammenpasse. Stauffenberg wollte Hitler töten, die AfD wiederum steht in einer völkischen Traditionslinie der NSDAP und bedient sich sogar teilweise deren Rhetorik.
Keine Frage, das verwundert auf den ersten Blick oder auf das erste Zuhören. Aber bei näherer Betrachtung ist es, wie Sie sagten, nicht das erste Mal und eigentlich auch nicht besonders verwunderlich. Denn hier wird bemüht, sich stark zu machen, sich im Widerstand zu wählen. Und das ist schon der erste Punkt. Die Alternative für Deutschland, ihre Anhängerinnen, Menschen, die sich in diesem geistigen Horizont bewegen, politisch bewegen, beschreiben für sich selber, dass sie sich im Widerstand zum Beispiel gegen die Regierung von sogenannten Systemparteien befinden, dass sie aufbegehren wollen gegen die Politik der aktuellen Regierungskoalition, eben dann auch gegen die Politik und Person von Friedrich Merz, der es hier auf gewissermaßen sehr unappetitliche Weise abbekommt. Denn das muss man ganz klar sagen, das ist durchaus auch ein Aufruf zu Gewalt.
Ja, Sie haben es schon gesagt, hier wird Friedrich Merz auch mit Adolf Hitler verglichen und es geht um eine Erzählung, dass man sich im Widerstand einem Unrechtsstaat zur Wehr setzen muss. Ja. Das deutsche politische System wird hier gleichgesetzt mit einer Diktatur, mit einem totalitären System. Welches Demokratieverständnis steckt dahinter?
Naja, zunächst wird darauf rumgeritten, dass das Volk, das ist tatsächlich auch eine rechtspopulistische oder sagen wir auch populistische Floskel, durch die Regierung, nehmen wir Bundeskanzler Merz und die Koalition, entmündigt zu sein scheint. Dass es ein Aufbegehren des Volkes gegen die da oben geben müsse. Das ist politikwissenschaftlich betrachtet ganz platt das Modell von Populismus. Klammer auf, es geht auch um eine Abgrenzung und die anderen da draußen, das sind dann rassistische Komponenten im Rechtspopulismus zum Beispiel. Aber tatsächlich wird hier bemüht zu sagen, das Volk muss aufstehen gegen eine, das haben Sie gesagt, Unrechtsregierung, gegen einen diktatorischen Staat. Und auch da hebt ja auch die Rhetorik der extremen Rechten und auch des Rechtspopulismus häufig drauf ab, zu sagen, das ist eine Unrechts- und Meinungsdiktatur, dass man das nicht mehr sagen darf, was man unter freier Meinungsäußerung natürlich tun darf in Deutschland, denn es gibt sie ja. Aber genau diese Begriffe und Vorstellungswelten werden bemüht, wenn man diesen Vergleich herstellt.
Stauffenberg ist ein wohlhabender, bürgerlicher Widerständler gewesen. Auf Kommunisten wie Georg Elser oder die jüdische Widerstandsgruppe rund um Herbert Baum wird sich nicht bezogen.
Tatsächlich eignet sich der bürgerlich-militärische Widerstand natürlich deutlich besser. Allerdings muss man sagen, durchaus sind Bezüge da, zum Beispiel in Italien, dass sich zu Erinnerungs- und Kommemoralitätsfeiern, zum Beispiel zum 26. April in Italien, positiv auf die dortigen Partigiano bezogen wird. Das hat auch unter der Regierung von Giorgia Meloni schon stattgefunden. Allerdings hat das auch den Pferdefuß. Da wird Freiheit und Widerstand als Begriff sehr hoch gehalten, in dem Fall ja auch gegen das Nazi-Regime, auch gegen die Besatzung von Italien. Aber Giorgia Meloni ist es bis vor kurzem noch sehr schwer gefallen, sich vom Mussolini-Regime zu distanzieren und Benito Mussolini eine klare Anteilhabe, eine Mitschuld am NS-Verbrechen auch in Italien zu geben. Also da, das ist eine komplizierte Geschichte, aber klar ist, es ist durchaus auch denkbar, dass man sich auf den Arbeiterwiderstand oder Arbeiterinnenwiderstand bezieht, auf den politisch linksradikalen Widerstand von Partigiani-Gruppen. Aber es ist eine sehr akrobatische Denkübung, die nicht ganz ausgeschlossen ist, wenn es dabei trotzdem gelingt, sich selbst als Anti-Nazi darzustellen.
Die Historikerin Anke Hofstadt darüber, wie sich rechte AkteurInnen Widerstandserzählungen aneignen. Die Welt von morgen, damit beschäftigt sich der argentinische Künstler Tomás Saraceno. Wie kann Kunst dabei helfen, die Gegenwart anders zu denken und zu gestalten? Saraceno denkt die Welt in Spinnennetzen. Er ist fasziniert vom Fliegen und arbeitet aktuell mit den indigenen Völkern in seiner Heimat zum Thema Wasserknappheit und Raubbau an der Natur. Eine Werkschau des Künstlers zwischen Kunst, Naturwissenschaft und ökologischem Engagement, die gibt es jetzt zu sehen im Haus der Kunst in München. Julian Ignatovic hat sie gesehen und gehört.
Künstler Tomás Saraceno steht inmitten eines riesigen Netzes, das sich durch den ganzen Raum spannt und zupft an den Fäden und Seilen herum, als wäre er selbst eine Spinne, die Musik komponiert. Das ist ein Instrument mit fast 1000 Saiten, erklärt er. Jedes Seil gibt einen anderen Ton. Gleichzeitig sind sie alle miteinander verbunden. Das heißt, die Töne, die wir hören, entstehen aus dem Zusammenspiel. Im übertragenden Sinn heißt das, wenn wir etwas Bedeutungsvolles komponieren wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Damit ist schon viel gesagt über das Werk von Saraceno. Als sozial engagierter Künstler hat er immer die Gemeinschaft, die Verbundenheit im Blick. Nicht nur zwischen Menschen und Kulturen, sondern auch zwischen dem Mensch und seiner Umgebung, der Natur, der Erde. Echte Spinnennetze hat der Spinnenkünstler Saraceno natürlich auch mitgebracht. In seinem Studio lässt er sie von seinen wichtigsten Mitarbeitern, den achtbeinigen Tieren, anfertigen. Sie sind in einem abgedunkelten Raum zu sehen, von unten beleuchtet erscheinen sie wie wertvolle Artefakte. Die Angst vor Spinnen ist weit verbreitet, sagt Saraceno. Er will den Menschen diese Angst nehmen. Die Lösung ist Annäherung, Kontakt, meint der Künstler. So arbeitet auch die Psychologie. Auch hier sieht Saraceno wieder Parallelen zu unserer Gesellschaft. Denn so wie wir Spinnen fürchten und sie aus unseren Häusern fernhalten, schließen wir Landesgrenzen und verteufeln fremde Kulturen. Das sind Feindbilder, wie sie rechte Parteien aufstellen, sagt Saraceno. Das wird unsere Ängste nicht heilen. Wir müssen uns annähern, uns kennenlernen. Uns vernetzen.
Tratamiento de cómo las fobias se curan es aproximarse, conocer, tener como una relación, tejer una relación distinta, ¿no?
In seinem neuesten sozialökologischen Projekt arbeitet Saraceno mit mehreren indigenen Völkern zusammen, die in Las Salinas Grandes leben, einer riesigen Salzwüste im Norden Argentiniens. Die Industrie baut hier Lithium ab und raubt den Völkern dabei riesige Mengen von überlebenswichtigem Wasser. All das ist in Filmen und Grafiken in der Ausstellung kleinteilig dokumentiert. Der Boden ist mit Salz bedeckt. Saraceno und die Gruppe Red Atacama kämpfen gegen den Raubbau, indem sie zum Beispiel vor Ort ein großes Monument aus weißen Halbkugeln, das Santuario del Agua, ein Wasserheiligtum aus Salz bauen. In einer großen, begehbaren Installation bekommt man einen Eindruck von dem Vorhaben, das im September fertig werden soll. Wasser ist heilig für uns, erklärt Luisa Casimiro vom Red Atacama. Unser Volk lebt seit mehr als 13.000 Jahren in dieser Wüste und achtet die Natur. Wir haben Angst davor, unsere Heimat zu verlieren. Das Wasser ist alles für uns. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Es sind seit jeher die Elemente, Wasser, Luft, Erde, Feuer, die Saraceno in seiner Kunst als Stoff dienen. Er hat beim weltbekannten Künstler Olafur Eliasson gelernt, war Mitarbeiter in dessen Studio. Wie Eliasson hat auch Saraceno immer das große Ganze im Blick, die Beziehungen und Verbindungen der Dinge, die Erde als Organismus. Insofern sind seine Werke auch immer offen zum Mitmachen, zum Mitarbeiten und Mitgestalten. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes Works in Progress, Werke im Prozess, die sich verändern und im Zusammenspiel mit den Besuchern und der Umgebung erst richtig funktionieren. Für mehr Miteinander und eine bessere Welt.
Mit Kunst Utopien schaffen. Julian Ignatowitsch über eine Ausstellung des Künstlers Thomas Saraceno im Haus der Kunst in München. Für eine bessere Welt von morgen gilt es, aus der Vergangenheit zu lernen. Dabei hilft auch der Blick in die eigene Familiengeschichte. Seit März dieses Jahres geht das relativ einfach, zumindest in Bezug auf den Nationalsozialismus. Denn das US-Nationalarchiv hat die NSDAP-Kartei online gestellt. Medien wie Zeit und Spiegel haben daraus durchsuchbare Plattformen gebaut. Und damit kann man jetzt digitale Ahnenforschung betreiben. Seit dieser Woche geht das bei der Zeit nun auch mit den Personalakten der SS und SA. Also den Organisationen, die in besonderer Weise für die Gewalt und den Terror der Nazis stehen. Die Schutzstaffel war verantwortlich nicht nur für die Konzentrations- und Vernichtungslager des NS, der Nationalsozialisten, sondern auch für brutale Kriegsverbrechen und Massaker in den besetzten Gebieten. Die Sturmabteilung SA stand für die brutale Unterdrückung politischer Gegner im Inland. Ein Eintrag in der NSDAP-Kartei allein sagt noch nicht so viel darüber aus, wie stark jemand im NS-System verstrickt war. Bei SS- oder SA-Angehörigen könnte das schon anders aussehen. Deshalb habe ich den Direktor des NS-Dokumentationszentrums in Köln, Henning Borgräfe, vor der Sendung gefragt, ob ein Eintrag in diesen Akten Aufschluss darüber gibt, ob Opa ein Nazi war.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist die Frage, war mein Großvater, war meine Großmutter ein Nazi, vielleicht gar nicht die, die so zentral ist, wenn wir uns mit Nationalsozialismus beschäftigen. Denn wir wissen ja aus vielen Studien, dass dieses Regime am Laufen gehalten wurde, dass Verbrechen begangen wurden, auch von hunderttausenden Menschen, die nicht in der Partei waren und die sich vielleicht auch selbst nicht als Nazis verstanden haben. Und deswegen ist eigentlich die wichtige Perspektive, das hat ja auch diese Diskussion bisher gezeigt, darauf zu schauen, was die Menschen eigentlich getan, wie sie gehandelt haben. Und dafür kann natürlich der Blick jetzt in solche Akten schon ein Schritt in die richtige Richtung sein, besser nachvollziehen zu können, wo sich die Angehörigen konkret engagiert haben, an welchen Taten sie möglicherweise beteiligt waren und ja, vielleicht auch, wie sie ideologisch geprägt waren. Ich möchte aber auch hinzufügen, dass ich diese Entwicklung durchaus ambivalent sehe, dass jetzt in zunehmendem Maße eigentlich öffentlich zugängliches Archivgut von Zeitungen, eigentlich ähnlich wie das Ahnenforschungsportale schon lange Zeit machen, hinter einer Paywall zur Verfügung gestellt wird. Auf der einen Seite ist das natürlich ein Fortschritt, dass das Material leichter nutzbar wird. Auf der anderen Seite entziehen wir damit ja in gewisser Weise dieses eigentlich öffentliche Material der breiten Nutzbarkeit.
Ja, ich habe die Recherche auch ausprobiert und da ist mir auch direkt aufgefallen, okay, ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich über die Redaktion einen Zugang bekomme. Und dann geht es aber relativ schnell und einfach. Also Name und Geburtsdatum reichen und dann weiß man auch schon, ob die Urgroßeltern in der SS oder in der SA waren. Meine Urgroßeltern waren nicht drin. Ich war dann auch erleichtert, als ich das gesehen habe. Allerdings habe ich mich auch gefragt, ist diese Erleichterung vielleicht auch etwas Gefährliches für den Bezug zum Nationalsozialismus?
Ich möchte vielleicht auch noch voranstellen, dass wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen und dazu verleiten uns auch diese neuen Angebote, dass das alles vollständige Informationsangebote sind. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt hier die Suche bei der Zeit in Angriff nehmen, keinen Treffer finden, heißt das nicht, dass jemand nicht doch in der SA oder in der SS gewesen sein konnte.
Der Historiker Johannes Spohr hat noch einen anderen Aspekt hervorgehoben in einem Gespräch mit dem evangelischen Pressedienst. Und zwar hat er seine Beobachtung geteilt, dass es zunehmend auch eine Instrumentalisierung gäbe, und zwar von rechts, also dass es zunehmend Menschen gäbe, die ihre NSDAP-Vergangenheit in der Familie auch als Auszeichnung sehen oder dass sie stolz sind auf diese nationalsozialistische Vergangenheit. Sehen Sie das auch?
Naja, wir erleben ja schon seit längerer Zeit eine deutliche Zunahme der Zustimmung zu extremen Rechten und deswegen wundert es eigentlich nicht, dass sich das auch in solchen Phänomenen niederschlägt. Ich glaube, letztlich kann man einer solchen, wenn Sie so wollen, missbräuchlichen Nutzung wenig entgegensetzen. Ja, was die Portale natürlich machen können, die Zeitungen machen das aus meiner Sicht auch eigentlich sehr gut, dass sie durch die kontextualisierenden Artikel, durch die Präsentation und Einbettung dieser Recherchetools schon klar machen, ja, was eigentlich die richtige, die inhaltliche Lesart ist und dass da jeglicher Stolz auf die Vorfahren völlig absurd ist. Aber das gilt ja letztlich genauso für die Archive als öffentliche und für jeden zugänglichen Einrichtungen, dass sie den Leuten, die da recherchieren, nicht in die Köpfe schauen können und nicht letztlich bestimmen können, ja, welche Schlussfolgerungen sie daraus für sich ziehen.
Sie hatten vorhin die Paywall angesprochen und dahingehend auch, dass es eigentlich eine kostenlose, auch in der Breite verfügbare Plattform braucht, damit alle da niedrigschwellig drauf zugreifen können. Was würden Sie sonst ändern an den Angeboten, die es jetzt gibt? Sie haben gesagt, Sie schauen ambivalent auf diese Angebote.
Ja, zunächst vielleicht nochmal zu dieser Plattform, weil wir im NS-Dokumentationszentrum gerade mit Partnern just auch an solch einer Plattform arbeiten, also einer Plattform, die ein grundlegendes Informationsangebot schafft, die Leute an die richtigen Archive verweist, ihnen hilft, Archivanfragen zu stellen und dann die Befunde zu interpretieren. Ein Tool, was wir wahrscheinlich jetzt im Herbst diesen Jahres veröffentlichen werden. Und ich denke, so ein Angebot ist wirklich dringend notwendig für alle, die jetzt eher diese Recherche in der Kartei, einen Treffer in der Kartei als Ausgangspunkt nehmen wollen, selbst tiefer auf die Spurensuche zu gehen, dann aber auch selbst im ja nicht ganz unkomplizierten Dschungel der deutschen Archivwelt auch vielleicht sich verlieren. Ja. Und ich denke, auf der einen Seite braucht es eben diese übergreifenden Informationen, die gerade auch mehr Kontextinfos anbieten. Also was heißt eigentlich ein Eintrag in der Kartei? Was sind eigentlich die richtigen Fragen, auf die es bei der Familienrecherche ankommt? Kurz gesagt, viel mehr auf das Handeln, auf die Taten der Menschen zu schauen. Das heißt auch auf ihren Beruf, auf ihre Berufswelt zu schauen, auf ihren Alltag, nicht zuletzt auf die Tätigkeit in der Wehrmacht und sich nicht so sehr auf diese Parteimitgliedschaften zu fixieren. Ich glaube, das wäre wirklich ein wichtiger Punkt in unserer Debatte.
Sagt der Historiker und Direktor des NS-Dokumentationszentrums in Köln, Henning Borggräfe. In Hongkong hat es in Buchhandlungen 5 Festnahmen gegeben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong, die wirft den 2 Männern und 3 Frauen vor, in ihren Läden verbotene staatsgefährdende Bücher verkauft zu haben. Das kann mit bis zu 7 Jahren Gefängnis geahndet werden. Um was für Inhalte es bei solchen angeblich staatsgefährdenden Büchern geht, das hat der Journalist Xi Ming heute im Deutschlandfunk erklärt.
Das sind Texte über Taiwan. Taiwan wird also immer als ein Teil Chinas betrachtet. Und jede Berichte über Taiwans interne Bewegung, die andeuten könnte, dass Taiwan ein eigenständiges politisches Leben hat, das sei eine Begünstigung einer taiwanesischen Unabhängigkeit. Dann gibt es auch Texte oder Bücher, vielmehr, die eine westliche Demokratie sehr zuwendend beschreiben. Und dann gibt es auch Texte und Bücher, die nicht direkt die Politik, aber die Handhabe der gesellschaftlichen Bewegungen in China kritisiert.
Der Zoll hatte entsprechende Schriften aus dem Ausland abgefangen, was dann zu Durchsuchungen in den unabhängigen Buchläden geführt hat. Schon mehrfach hat es in den letzten Monaten Festnahmen in Hongkonger Buchläden gegeben. Nationale Erfolge statt Erinnerung an Unrechtsgeschichte. Die Trump-Regierung versucht, Kultur- und Bildungsinstitutionen nach ihren politischen Vorstellungen auszurichten. Jüngstes Beispiel: Philadelphia. Dort hat sie jetzt die Ausstellung am früheren Wohnhaus von George Washington ausgetauscht. Die ursprünglichen Infotafeln am Haus des ersten US-Präsidenten hatten über die 9 versklavten Menschen erzählt, die es in Washingtons Haushalt gegeben hat. Auf den 9 Tafeln geht der Fokus dabei hin zu den Errungenschaften der Gründerväter und weg von diesen Menschen. Viele sehen in der neuen Ausstellung eine Verharmlosung der Geschichte der Sklaverei. Auch die Bürgermeisterin von Philadelphia hat von einem beschämenden Vorgehen gesprochen. Besonders peinlich findet sie, dass die Tafeln in der Nacht ausgetauscht worden sind. Man sei sich also bewusst gewesen, dass dieses Vorgehen das Vertrauen der Bevölkerung verletze.
Die Kulturmeldungen von Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Damit geht Kultur heute zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Die Kolleginnen befassen sich unter anderem mit dem Jahresbericht der Welthungerhilfe. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Ich wünsche gutes Weiterhören.